Bevor wir in die neue Folge starten, habe ich heute noch einen Travel-Hack für dich. Der ist besonders spannend, wenn du bald in ein neues Land reist, in dem du noch nicht warst. Da gibt es nämlich einige Dinge, die du immer checken solltest. Zum Beispiel, brauchst du ein Visum oder reicht dein Pass aus? Wie sieht's mit Stromadaptern aus? Den vergesse ich zum Beispiel immer. Und ganz wichtig, wie kommst du in dem Land ins Internet, ohne ein Vermögen auszugeben oder im nächsten unsicheren WLAN zu landen? Mein Tipp ist deshalb, gerade für Letzteres, hol dir vorab die Saily-App. Damit buchst du dir direkt ein günstiges Datenpaket für dein Reiseland und bist sofort nach der Landung sicher online. Saily ist der neue eSIM-Anbieter und Werbepartner hier im Podcast, der günstige Datenpläne für über 190 Länder anbietet. Wenn du es also noch nicht getan hast, dann drücke jetzt hier kurz auf Pause, lad dir die Saily-App herunter und buch dir dein erstes Datenpaket für den nächsten Urlaub. Und weil du hier jetzt gerade zuhörst, wirst du auch noch belohnt. Mit dem Gutscheincode einfach aussteigen bekommst du immer noch 15% Rabatt auf dein erstes Datenpaket. Den Link zu Saily und alle Infos gibt's auch in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Sie sind mit Hingabe und Leidenschaft Einwohner ihrer Insel und sie verlassen sie nur ungern und vor allem möchten sie auch gar nicht irgendwo anders hinziehen. Insofern hat sich diese Frage damals, ob ich da leben möchte oder nicht, die hat sich gar nicht so gestellt. Und im Endeffekt war es natürlich auch eine schöne Sache, denn unsere Kinder sind aufgewachsen mit diesen Bildern im Kopf. Capri, also diese mediterrane Landschaft, und in jeder Kurve, in jedem Weg kann man praktisch anhalten und ein Foto knipsen und man könnte das dann direkt so als Postkarte drucken.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Die Folge heute ist eine Reise zurück in der Zeit zu einer ehemaligen Studentin, die in den 90er Jahren Deutschland verlassen hat, um in Italien ein Auslandssemester zu verbringen, ohne ein Wort Italienisch sprechen zu können. Sie hat sich damals so sehr in die Stadt Neapel und die Region inklusive der Insel Capri verliebt, dass sie bis heute geblieben ist und auf Capri ihre neue Heimat gefunden hat. Diese Folge hört sich gleich ein bisschen an wie eine Reise durch die 90er Italiens mit besonderen Einblicken ins Inselleben auf Capri von heute. Mach dich bereit, gleich gibt es viele Bilder im Kopf. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Einfach Aussteigen. Und das Schöne am Podcast ist ja allgemein, dass sie ein bisschen wie Hörspiele sind. Alleine durch Worte können Bilder in den Köpfen entstehen. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich es schaffe, auch andere Menschen davon zu überzeugen, selbst einen Podcast zu starten. Vielleicht hast du es ja mitbekommen, ich war Anfang April bei der bekannten Schauspielerin Rebecca Emanuel in einem Instagram Live zu Gast. Du kennst sie vielleicht noch von der Sat1-Serie Edel und Stark oder vom Bergdoktor. Und ich konnte sie jetzt auch überzeugen, einen Podcast zu starten, um ihre Stories und vor allen Dingen auch die ihrer Gäste erzählen zu können. Und wenn auch du deine Geschichte teilen willst, wenn du ein Herzensthema hast und damit einen Podcast starten möchtest, dann helfe ich dir auch dabei. In meinem Webinar zeige ich dir alles, was du brauchst, um selbst einen erfolgreichen Podcast mit einer starken Community aufzubauen. Das Ganze ist ein Einsteiger-Webinar. Alle Infos dazu gibt's auch über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App.
Mein Podcast.
Heute geht's nach Süditalien, genauer gesagt in den Golf von Neapel. Die Region Kampanien rund um die Millionenstadt Neapel ist bekannt für Vulkane, Zitronenhaine, antike Ruinen und die vielleicht beste Pizza der Welt. Neben dem berühmten Vesuv liegt hier auch die Ausgrabungsstätte Pompeji und ein Stück weiter draußen im Meer die Insel Capri. Capri ist eine kleine Felseninsel etwa 10 Kilometer vom Festland entfernt und gleichzeitig einer der glamourösesten Orte Italiens. Schon seit der Antike zieht die Insel Künstler, Schriftsteller und später auch Stars und Jetsetter an. Auf Capri lebt auch mein heutiger Podcast, das ist Stefanie Sonnentag. Sie ist bereits Mitte der 90er nach Italien ausgewandert. Erst lebte sie in Neapel, später dann auf Capri. Und inzwischen hat sie auf der Insel nicht nur ihr Zuhause gefunden, sondern auch beruflich dreht sich bei ihr alles rund um diese Region. Stefanie arbeitet als Autorin, Journalistin und Reiseagentin. Wie sie, ohne Italienisch sprechen zu können, nach Italien kam, was den Golf von Neapel so besonders macht und ob Heidi Klum auf Capri inzwischen in der Nachbarschaft lebt, das und noch viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Stefanie.
Buongiorno, hallo.
Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust auf der Insel Capri, was siehst du da aktuell?
Die Wand des Nachbarhauses.
Oh.
Keine Palme. Ich habe einen kleinen Zitronenbaum auf der Terrasse stehen. Und ich habe dann so eine Zwischendecke in einem kleinen Zimmer eingerichtet. Und wenn ich mich da nach oben begebe, dann kann ich auf den Horizont gucken. Und da sieht man das Meer.
Super.
Und dann nochmal das Dach des Hauses vor mir.
Bist du direkt in Capri Stadt oder wo lebst du da?
Ich bin direkt in Capri Stadt, also Zentrum. Das heißt, man kommt in Capri an, Marina Grande, und dann gibt es zwei Gemeinden, eine Stadt und eine Gemeinde, Capri und Anna Capri, und in der Regel nehme ich die Funicolare, fahre hoch nach Capri Stadt und dann von dort geht es nur zu Fuß weiter für alle. Und dann gehe ich so ungefähr 7-8 Minuten, je nachdem, wie schwer ich zu tragen habe, und dann bin ich zu Hause.
Super. Sind da, wo du lebst, sind da auch noch viele Touristen wahrscheinlich schon auch unterwegs, ne?
Die ersten Touristen erlebe ich immer schon auf dem Schiff, dann am Hafen. In der Funicolare, also in dieser Standseilbahn, ist es vor allem jetzt ab März bis Anfang November immer voller Touristen, Reisende, die aus der ganzen Welt kommen. Und je weiter ich nach oben komme, desto weniger werden es. Allerdings jetzt im Frühjahr sind viele internationale und auch deutsche Schulklassen unterwegs und die laufen auf diesem Weg, der unter unserem Haus vorbeiführt, hinauf, weil die sind auf den Spuren des Kaisers Tiberius.
Wow.
Und das ist eigentlich ganz schön, weil so der Weg trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil der Massentourist kommt eigentlich nicht zu uns hoch. Der bleibt unten an der Piazzetta oder am Hafen. Das ist schon mal eine gute Sache.
Entspannter auf jeden Fall. Also ich merke schon, wie ich sofort Bilder bekomme, wenn du hier erzählst. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir natürlich auch später im Verlauf des Podcasts hier noch speziell über die Insel Capri sprechen werden. Ganz besonders freue ich mich, dass heute mal wieder jemand zu Gast ist, die schon seit längerem eben im Ausland lebt, bei dir seit 1994 in Neapel. Und der Anfang war aber Anfang der 90er. Du bist als Studentin und Gasthörerin während deines Studiums erstmal nach Mailand gegangen. Was hat dich damals so an Italien oder an Mailand fasziniert, dass du ohne jegliche Italienischkenntnisse da zu so einem Gastsemester hingegangen bist?
Also Mailand war Anfang der 90er Jahre schrecklich, richtig schrecklich. Aber ich kannte Italien, weil meine Eltern jeden Sommer nach Italien mit uns als Kindern gefahren sind. Ich kannte Italien durch diese Sommeraufenthalte. Und seitdem ich 16 war, bin ich dann auch nach Italien und habe mir da einiges nochmal angeguckt. Und Italien hatte es mir von diesem Moment an einfach immer angetan. Und ich habe Kunstgeschichte und Germanistik studiert, aber vor allem die Kunstgeschichte macht keinen Sinn ohne Italien. Und insofern habe ich mir gedacht, ich muss da mal hin und gucken, wie das da wirklich vor Ort aussieht, wenn man da jeden Morgen aufwachen kann. Aber damals gab es noch diesen regen Austausch zwischen den Universitäten und meine Universität in Stuttgart hatte keine Kontakte in Italien und keinen Austausch. Und dann habe ich mich auf einen Geschäftskontakt meines Vaters konzentriert und der war in Mailand. Der saß in Mailand und dann bin ich als Gasthörerin an der Universität in Mailand in dieser norditalienischen Stadt gelandet.
Wie stelle ich mir das vor? Damals gab es ja noch keine Sprachlern-Apps, wo man eben vorher mal so ein bisschen was lernen konnte. Bist du da dann mit dem Duden hin und hast dich einfach in eine Vorlesung gesetzt? Weil, also gerade an der Uni, da verstehst du doch dann erst recht nichts, oder doch?
Genau, ich habe auch nichts verstanden. Ich hatte einen kleinen Langenscheid dabei, da sind diese kleinen gelben, und einen Notizblock. Und ich habe relativ schnell gemerkt, also da komme ich nicht sehr weit. Das heißt, ich habe dann erstmal mich darauf konzentriert, die Sprache zu lernen, und bin einfach losgezogen. Und als junges Mädchen irgendwie wollen ganz viele mit dir reden. Und ich habe mir dann während des Gesprächs immer einfach diese Laute aufgeschrieben und die dann anschließend zu Hause nachgeschlagen und habe praktisch Italienisch gelernt, learning by doing.
Ja, der nächste Punkt in deiner Biografie beziehungsweise auf deiner Reise zur Auswanderung nach Italien war dann 1994. Wir springen jetzt so ein bisschen vorwärts. Du warst, glaube ich, zwischenzeitlich in Deutschland nochmal und bist dann für deine Doktorarbeit nach Neapel gekommen, um die da zu schreiben. Bist du damals schon dahin gegangen, auch so mit dem Plan, da will ich eigentlich mal leben? Oder war so die Idee, ich bleibe da ein paar Monate, ich schreibe da meine Doktorarbeit, aber danach gehe ich wieder zurück?
Mit Mitte 20 habe ich noch gar nicht so weit gedacht. Also ich wusste nur, nach diesen 9 Monaten in Mailand, die mir zwar keinen Schein an der Uni gebracht haben, aber doch zumindest die italienische Sprache näher gebracht haben. Diese Monate haben dazu geführt, dass ich mein Herz an Neapel verloren hatte. Und Neapel war damals eine verruchte Stadt, die absolut nichts mit dem Bild zu tun hat, das wir heute von Neapel kennen. Und ich hatte da ein paar Künstler kennengelernt, die aus Neapel kamen, in Mailand lebten und arbeiteten. Und mit denen bin ich oft übers Wochenende nach Neapel gefahren und war so fasziniert, begeistert und hingerissen von dieser Stadt, dass ich mir gedacht habe, ich muss irgendwie rausfinden, ob ich da leben kann, ob das auch wirklich im Alltag so Spaß macht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich gebe mir ein Zeitlimit, 2 Jahre, und ich verbinde das mit einer Promotion. Ich habe damals bereits als Journalistin gearbeitet. Ich habe damals für den Süddeutschen Rundfunk als Freie mein Studium finanziert und habe auch für Tageszeitungen Reportagen geschrieben. Und dann habe ich alle darüber informiert, dass ich ab jetzt aus Neapel berichte, und bin losgezogen. Ich habe relativ schnell einen Doktorvater gefunden und am 26. September, genau, 26. September 1994 saß ich im Zug mit 7 Koffern und Taschen.
Im Nachtzug.
Im Nachtzug von München, ja. Ich hatte eine Heidenangst wegen diesen Taschen, und da war mein gesamtes Hab und Gut drin, vor allem Bücher. Und und dann bin ich morgens in Neapel angekommen.
Ja, du hast es vorhin gerade mal so ein bisschen erwähnt. Wie war Neapel so in den 90ern? Du hast vorhin gesagt, so eine verruchte Stadt, weil eben ich war jetzt im letzten August da. Mir hat es jetzt nicht so gefallen, weil ich denke mal, Neapel hat sich eben schon seit Mitte der 90ern sehr stark verändert.
Absolut. In den 90ern war Neapel eine hauptsächlich italienische Stadt. Reisende haben sich nur ganz wenige hierher verirrt. Und das war eigentlich seit jeher so, weil Neapel muss man sich erschließen. Und dieses Erschließen hat sich ein bisschen geändert seit Covid. Neapel ist ein totaler Hotspot geworden, und die Schönheit dieser Stadt, die werden jetzt wirklich zur Schau gestellt. Und es kommen auch hierher Touristen aus aller Welt, und es gibt auch hier den sogenannten Massentourismus. In den 90er Jahren war das nicht so. Da gab es natürlich keine B&Bs, nur die Standardhotels. Eigentlich haben sich nur Intellektuelle nach Neapel getraut und durch die Gassen sich bewegt und auf der Suche nach dieser faszinierenden Geschichte dieser Stadt. Neapel hat eine sehr, sehr faszinierende Geschichte, das mich bis heute sehr oft beschäftigt. beschäftigt. Die Stadt ist über 3000 Jahre alt. Da waren zuerst die Griechen, dann die Römer, dann die Neapolitaner natürlich. Und jede Epoche, jede Kultur hat ihre Bauspuren vor allem hinterlassen oder auch ihre Spuren in der Genetik der Neapolitaner. Und das macht die Stadt faszinierend, einzigartig. Ich bin eigentlich bis heute davon überzeugt, dass Neapel die authentischste Stadt Italiens ist. Weil während Rom schon ziemlich touristisch überlaufen ist und das schon seit langer Zeit, Venedig ohnehin, die Einheimischen haben sich fast ganz aus der Stadt zurückgezogen, ist Neapel eigentlich noch eine Stadt, wo die Neapolitaner sich weiterhin wohlfühlen. Das heißt, man begegnet ihnen auch. Und das macht sie zu einer sehr, sehr spannenden Stadt, weil beides jetzt so ein bisschen nebeneinander existieren kann.
Ja, du hast ja, glaube ich, auch einige Reiseführer für Marco Polo unter anderem geschrieben, ne, über die Region.
Ja, seit über, ich glaube, 15 Jahren. Das hat sich dann irgendwann mal so ergeben, ist Mer du Monde an mich herangetreten. Und das ist natürlich auch interessant für den Verlag. Ne? Ich meine, da haben sie keine Reisekosten zu bezahlen und ich bin hier vor Ort und ich kriege das sowieso mit. Und ich mache das auch nicht nur mit Inbrunst und Leidenschaft, sondern ich versuche auch die Sachen reinzuschreiben, von denen ich wirklich überzeugt bin. Also versuche deshalb, weil ein paar von meinen persönlichsten Geheimtipps, die lasse ich mittlerweile außen vor, weil ich einfach gemerkt habe, es sind zu viele Menschen unterwegs. Und einmal ist es passiert, das war so eine kuschelige Trattoria. Und nachdem das dann veröffentlicht worden ist, da habe ich keinen Platz mehr bekommen. Beziehungsweise da sind so viele Touristen, vor allem in der Hauptsaison, einfach dahin gepilgert, dass ich mir gedacht habe, nein, also das kann es ja wohl nicht sein.
Ja, ich glaube, das kennt man auch im Instagram-Zeitalter auch zu Genüge, wenn da irgendwelche Hotspots gefunden werden, die danach völlig überrannt werden, sobald sie publik sind. Ich verlinke übrigens auch die Bücher, auch die Links eben zu dir in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Wer da mal reinschnuppern möchte, ist da herzlich eingeladen. Wir haben jetzt so ein bisschen mehr über Neapel gesprochen, wollen jetzt noch den Bogen noch zu Capri schlagen, wo wir ja so ein bisschen den Fokus auch hier in der Folge drauflegen, weil du bist ja dann 2006 von Neapel nach Capri gezogen, diese ganz berühmte Insel, wo wahrscheinlich, also jeder schon mal sicher gehört hat, einige sicher auch schon da waren. Was hat dich auf diese Insel gebracht ursprünglich?
Vor 200 Jahren gab es einen deutschen Maler, der hieß August Kopisch. Und dieser August Kopisch, der ist heute jetzt nicht mehr unbedingt bekannt in Deutschland, aber der war in Neapel unterwegs und hat sich als Wanderführer, als Reiseführer verdient gemacht, damals bei dem adligen Reisepublikum. Und der hatte diese Insel vor sich und dann hat er gedacht, was ist das denn? Da muss ich mal hingucken. Und dann ist er übergesetzt und dann hat er sich in diesem Zusammenhang die Blaue Grotte zeigen lassen. Und die Blaue Grotte kannte damals niemand. Der als Kopisch diese Blaue Grotte erlebt hatte, war er hin und weg. Und der hat da irgendwie, also ich bin davon überzeugt, ein richtiges Marketingprojekt draus gemacht. Denn er ist anschließend zurück nach Rom in die deutsche Kolonie und dann anschließend nach Deutschland und hatte jahrzehntelang von seinem Aufenthalt auf Capri geschwärmt und über diese Blaue Grotte berichtet. Und das war der Beginn des Tourismus auf diese Insel. Und ich hab mich dann auch von dieser Begeisterung für diese Insel mitreißen lassen. Und er hatte natürlich recht, ne? Also Capri, das ist die Perle hier im Golf von Neapel und wow, Capri, das ist wirklich das Highlight. Deshalb kommen ja so viele Menschen aus der ganzen Welt hierher, ne?
Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt auch damit zusammenhing, du hast ja auch einen Mann kennengelernt von dieser Insel. Hatte der auch noch was damit zu tun, warum du dann nach Capri gezogen bist?
Ja, bestimmt, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, ganz oft werde ich gefragt, du bist nach Italien ausgewandert. Ja, das hat doch bestimmt mit einem Mann zu tun. Und dann sage ich, Nein, wegen meinem Mann würde ich nie irgendwo hinziehen. In dem Fall vielleicht schon ein bisschen, weil er, der Vater meiner Kinder ist Caprese, ein echter Caprese. Das spricht man genauso aus wie den Salat, den wir kennen mit Mozzarella und Tomate und Basilikum. Und die Capresen haben etwas gemeinsam. Sie sind mit Hingabe und Leidenschaft Einwohner ihrer Insel und sie verlassen sie nur ungern und vor allem möchten sie auch gar nicht irgendwo anders hinziehen. Insofern hat sich diese Frage damals, ob ich da leben möchte oder nicht, die hat sich gar nicht so gestellt und im Endeffekt war es natürlich auch eine schöne Sache, denn unsere Kinder sind aufgewachsen mit diesen Bildern im Kopf. Capri, also diese mediterrane Landschaft und in jeder Kurve, in jedem Weg kann man praktisch anhalten und ein Foto knipsen und man könnte das dann direkt so als Postkarte drucken.
Ja.
Ja, ich denke, die Kinder haben, also unsere beiden Kinder, die haben diese Bilder im Kopf und insofern ist das mit Sicherheit eine weise Entscheidung gewesen.
Ist das eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man von Neapel dann dahin zieht, ist das auch nochmal fast wie Auswandern, weil du dich da dann so neu integrieren musst? Oder wie ist das auch so diese Inselmentalität dann, dass die so eben so zusammenhalten, ah, und jetzt kommt da jemand Neues aus Neapel und so, oder wie war das?
Das ist komplett anders. Also der Insulaner, und ich denke, das hat jetzt nichts mit Capri zu tun, sondern das wird in Ischia und Procida ist es ähnlich oder das, was ich weiß, und vielleicht auch auf anderen Inseln. Der Insulaner neigt dazu, sich erstmal abzuschotten. Das heißt, der möchte dich nicht unbedingt in sein Haus reinlassen und wenn oder in sein Leben. Und bei den Capresen ist es auch so. Also ich kenne sehr, sehr viele Capresen, das sind so ungefähr 15.000 Einwohner. Die meisten kennt man irgendwie, zumindest die in der Nähe leben, denn man muss ja alles zu Fuß erreichen. Das heißt, man begegnet sich ständig auf der Straße und man ist ja auch zu unterschiedlichen Tageszeiten oder Nachtzeiten unterwegs. Und man begegnet sich und man grüßt sich. Und es kommt auch zu sehr intimen, würde ich jetzt fast sagen, Gesprächen auf dem Weg nach Hause, weil alle müssen diesen Berg hoch und alle haben in der Regel immer noch irgendeine Tasche, einen Koffer oder irgendetwas dabei. Das heißt, man läuft gemeinsam, man bleibt stehen, weil der andere vielleicht gerade mal Luft schnappen muss und nicht so eine Kondition hat, dass er in einem durchgehen kann. Und dann bleibt man stehen und man unterhält sich über irgendwelche Alltagsgeschichten, das Wetter, das Essen, was einem passiert ist und so weiter. Und manchmal, vor allem wenn man sich vom Sehen her kennt und vor allem im Winter, wenn eigentlich nur noch Capresen auf der Insel sind, dann öffnen die Capresen auch mal ihr Herz und erzählen dir dann auf dem Weg von A nach B, was sie heute besonders belastet hat. Und das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, dass man dann plötzlich so eng mit jemandem ist, nur aufgrund der Tatsache, dass man den Weg zusammengeht. Und das ist, denke ich, etwas Besonderes, wenn man auf einer Insel lebt, weil in der Stadt passiert das natürlich nicht, weil es gibt zu viele Wege und jeder ist vielleicht mit dem Auto, mit dem Scooter unterwegs und man spricht jetzt auch nicht unbedingt mit jemandem, den man auf der Straße, dem man so begegnet, ne? Also das ist mit Sicherheit was Besonderes.
Und das ist auch wirklich so, dass die Leute auch, also es werden da wahrscheinlich auch immer noch Kinder geboren, die bleiben dann da auch. Also hat man auch so diese Mentalität, eben ich bin hier aufgewachsen und hier bleibe ich.
Ja, also die Capresen, die haben da, das ist wahrscheinlich eine genetische Sache. Ich nehme sie auch manchmal so ein bisschen auf die Schippe. Also als Caprese, da hat man so eine Art Anker. Natürlich gibt es auch welche, die die Insel verlassen. Also manche zum Beispiel aufgrund des Berufes, andere, weil sie jemanden kennengelernt haben. Einige sind auch ausgewandert. Das gibt es auch. Aber die kommen regelmäßig zurück. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, wenn man in der Welt unterwegs ist und man ist auf den Bermudas, dann gibt es dort ein kleines Völkchen, die kommen aus Capri. Mhm. Und wenn man im Winter Urlaub macht in Thailand, Und am Strand von Phuket kann man dann hunderte von Capresen begegnen. Also die sind da alle. Von November bis Ende Februar auf jeden Fall. Da gibt es die Strände, wo die Capresen sind und nebendran sind die aus Positano. Also das ist so ein bisschen, da gibt's irgendwie eine Direktlinie.
Ja, weil du das gerade noch auch gesagt hast, dass eben einige gegangen sind, auch aus beruflichen Gründen, weil wahrscheinlich eben so wirtschaftlich und mit Jobs da wahrscheinlich eher schwieriger ist. Die Frage, wie lebst du heute? Wovon lebst du heute, wenn du auf Capri bist?
Ich arbeite hier als Journalistin in der Regel für deutsche Medien. Ich habe auch ein paar Sachen auf Italienisch veröffentlicht, aber ansonsten arbeite ich für deutsche Medien. Ganz konkret, ich recherchiere für deutsche Fernsehredaktionen. Wir haben jetzt im Januar eine wunderschöne Folge gemacht für Terra X mit Harald Lesch, Professor Harald Lesch. Und da haben wir was gemacht über diese Bodenerhebungen, den Bradisi in Pozzuoli. Das ist eine kleine Gemeinde westlich von Neapel, in der immer wieder die Erde bebt und die schafft es auch immer wieder, diese Erde in die deutschen oder internationalen Medien, weil alle Angst haben, dass ein Supervulkan da ausbricht. Ansonsten arbeite ich auch für deutsche Redaktionen. Das heißt, aufgrund dieser Recherchen komme ich manchmal an interessante Themen oder ich schreibe Reiseführer für Marco Polo und das ist dann der Golf von Neapel. Das ist der, sage ich jetzt mal, vielleicht interessanteste Reiseführer, einfach deshalb, weil er sehr viel über diese wunderschöne Gegend preisgibt. Ansonsten schreibe ich noch den Reiseführer Italien Süd. Das ist dann so ein bisschen ein Potpourri über alle Highlights hier im Süden Italiens. Auch sehr, sehr empfehlenswert und leider kann ich jetzt auch nicht so viel reisen. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Highlights. Also Italien ist einfach das Thema und ich denke, ja, Italien, das begleitet uns hier alle, ne? Sei es durch die Küche, die Sprache oder die Kunst- und Kulturgeschichte.
Wer da im Urlaub ist, der kennt ja dann auch mittlerweile so ein bisschen die Preise, die man in der Region zahlt oder die man auf Capri zahlt, wenn man jetzt da lebt. Und du hast jetzt auch gerade noch von den Einheimischen vorhin erzählt. Mit dem, was man verdient und mit dem, was das Leben kostet, kommt man da gut über die Runden? Oder wie würdest du sagen, wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren?
Also sagen wir mal so, man muss sich einrichten. Und während ich vor 30 Jahren, 25 Jahren sehr, sehr gut leben konnte, weil meine Arbeit in Deutschland hervorragend bezahlt worden ist und das Leben hier sehr, sehr preiswert war, ist es jetzt im Prinzip verkehrt. Das heißt, für uns Journalisten sind die Preise runtergegangen, was den Verdienst angeht. Und die Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Das gilt für ganz Italien und für diese Gegend und Capri vor allem ganz besonders. Also auf Capri sind die Preise komplett durchgeknallt. Also ich rege mich regelmäßig im Alltag darüber auf, dass die Sachen das Doppelte beziehungsweise manchmal sogar das Dreifache kosten. Und die Händler auf der Insel begründen das mit dem Transfer, das heißt mit den Transportkosten. Und das ist natürlich total übertrieben und da verdienen sich auch einige dumm und dämlich. Aber wir können das natürlich nicht ändern. Und Lebenshaltungskosten sind in Italien grundsätzlich sehr, sehr stark angestiegen. Und es gibt ja auch nicht diese Möglichkeit, in Supermärkten so einzukaufen, wie wir das aus Deutschland kennen. Insofern, die Lebenshaltungskosten in Italien sind nicht unbedingt im Vergleich zu vergleichen mit denen in Deutschland und die Mieten auch nicht.
Ja, wenn wir jetzt gerade noch zu Miete sprechen, am konkreten Beispiel von Capri, hat man überhaupt noch die Chance, etwas zu finden, was man mieten kann?
In Capri wird es zunehmend schwerer, sich einzumieten, denn diejenigen, die Wohnungen besitzen, wohnen entweder selbst in der Wohnung oder sie haben sie in den letzten Jahren nach Covid als B&Bs hergerichtet. Die wenigen Freunde, die auf der Insel leben und einen Mietvertrag haben, zittern alle, denn die Preise sind unverschämt hoch geworden und auch die Hotelpreise sind unverschämt. Gestern Abend, um ein direktes Beispiel zu machen, hat mich ein Freund aus Deutschland angerufen, hat gesagt, also ich verstehe das nicht. Ich habe versucht, auf Capri ein Hotel zu buchen, ein bezahlbares Hotel, abgesehen davon, dass ich kaum noch was gefunden habe, weil die alle ausgebucht sind. Ich war letztes Wochenende in Monte Carlo und ich habe ein Drittel von den Preisen bezahlt, die ich jetzt hier auf Capri genannt bekomme. Und ich meine, Monte Carlo, ne? Also das ist genau das Thema. Capri ist unglaublich teuer geworden. Und wenn du mir jetzt sagst, dass du Ende Mai kommen möchtest und du hast kein finanzielles Problem, dann finde ich dir ein wunderschönes Zimmer ab, würde ich jetzt mal sagen, 1500 Euro die Nacht. Wow.
Also wir waren letzten August an der Amalfiküste in Sorrent. Da bin ich auch ziemlich erschrocken, es war natürlich Hauptsaison, aber was da die Hotelübernachtung kosten. Ja. Siehst du denn aber generell so in der Region, klar, die Insel, ich habe auch das Gefühl, dass Capri einfach mittlerweile natürlich auch, ich glaube, Heidi Klum hat doch da auch ein Haus oder irgendwie, ne?
Also es ist sie geht immer damit hausieren, dass sie sich gerne etwas kaufen möchte, aber ihr wurde, wenn wir jetzt noch ein bisschen Gossip hier machen, letztes Jahr wurde eine, ich sage jetzt mal, attraktive kleinere Villa angeboten mit einer sehr exponierten Lage und dem Vorteil, dass man sowohl zu Fuß sie erreichen kann, als auch mit dem Wagen, was für Capri nicht sehr, sehr ungewöhnlich ist und natürlich sich auch auf im Preis niederschlägt. Wir sprechen hier, diese Villa war angeboten für 30 Millionen. Wow. Und dann meinte... Hat aber, glaube ich, nur drei Schlafzimmer, ne? Aber wirklich einen gigantischen Ausblick. Und dann meinte Frau Klum über deutsche Medien, hat sie verbreiten lassen, das würde ihr Budget leider sprengen. Sie hätte das begrenzt. Ich glaube, leg mich jetzt nicht auf die Millionen fest, aber ich glaube, es war begrenzt auf 24.
Ja, muss ich noch ein bisschen sparen und dann klappt das vielleicht. Aber so gibt es den Geheimtipp aus deiner Sicht in der Region, wenn man jetzt außer sagt, okay, gut, Capri ist wahrscheinlich nicht drin, aber so Amalfiküste oder dann eben Richtung Neapel runter, gibt es da was, wo du sagst, ja, das ist noch bezahlbar, da kann man leben?
Zum Leben ist, glaube ich, Italien grundsätzlich sehr, sehr teuer geworden und es ist vor allem auch sehr, sehr schwierig, weil mittlerweile hat sich hier die halbe Welt eingekauft. Also wenn man auch in Landstriche geht wie, sage ich jetzt mal, nicht mal unbedingt Apulien, was ja schon ein ziemlicher, richtig tolle Gegend ist. Nicht unbedingt, was die Infrastruktur angeht, aber die Landschaft. Aber wenn man auch Richtung Molise geht oder ich sag jetzt mal ein bisschen im Hinterland der Adria, was jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht so gefragt war, auch dort kann man sich nicht mehr richtig einkaufen, weil nachdem die Toskana komplett ausverkauft worden ist, bis vor vielleicht 10, 15, 20 Jahren sind da jetzt alle hin und vor allem Menschen aus anderen Kulturen, Amerikaner, Australier, Kanadier und haben sich dort eingekauft und die Preise damit in die Höhe getrieben. Also das ist ganz schön schwierig. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Italien preist immer wieder verlassene Häuser in verlassenen Dörfern an und da kann man sich ein Haus ersteigern für oder erkaufen für 1 Euro. Klar, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil man muss dann erstmal 200.000 reinstecken und dann hat man ein schön renoviertes Häuschen und wahrscheinlich auch ganz viel Stress hinter sich gelassen und befindet sich dann an einem Ort, an dem es wahrscheinlich nur wenige Menschen gibt, einfach weil es keine Infrastruktur gibt. Also das muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Aber in eine italienische Stadt jetzt auszuwandern.
Neapel?
Ja, Neapel. Neapel haben wir die gleiche Wohnungsnot. Es gibt auch hier sehr viele, die aus ihrem Eigentum einfach B&Bs gemacht haben. Und das ist natürlich, das macht es sehr schwierig, hier auch eine Wohnung zu finden. Vor allem im Innenstadtbereich. Und alles andere macht für mich keinen Sinn, weil man braucht dann ein Auto und man kann mit dem Auto gleichzeitig nicht in die Stadt fahren. Das heißt, man ist auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Und die sind nicht ganz so verlässlich wie bei uns in Deutschland.
Kennst du denn generell auch, also wahrscheinlich hast du ja auch zu anderen deutschen Auswanderern Kontakt, kennst du generell auch Möglichkeiten eben in Sachen Jobs oder Selbstständigkeit? Siehst du da irgendwie ein Potenzial da bei dir in der Region, auch für Deutsche?
Also Potenzial sehe ich, wenn jemand sagt, ich möchte da mal für ein paar Monate hin, dann würde ich vor allem, wenn er im Tourismussektor unterwegs ist oder sehr gut Englisch spricht und dann zum Beispiel sagt, ich würde gerne mal einfach eine Saison mitnehmen und geht dann nach Capri oder nach Ischia, Sorrent natürlich oder Amalfiküste und bewirbt sich bei diesen, sag ich jetzt mal, hochpreisigeren Hotels oder Restaurants. Allerdings sind dort die Arbeitszeiten mittlerweile so getaktet, dass man im beruflichen Alltag wahrscheinlich schwerlich die Muße und die Energie dafür aufbringt, dass man nach seinem Arbeitsalltag nochmal vielleicht gerade mal kurz ins Meer hüpfen kann, aber ansonsten nicht mehr viel gebacken bekommt, weil die Arbeitszeiten sind schon sehr happig. Allerdings könnte es die Möglichkeit sein, dass man einfach in Kontakt kommt mit der Region und mit auch anderen Einheimischen und dann aufgrund dieser Kontakte dann anknüpft für vielleicht einen längeren Aufenthalt. Also das lohnt sich mit Sicherheit, um die Gegend besser kennenzulernen. Aber ansonsten, Arbeitsplätze sind hier etwas Fehlendes. Es gibt auch immer noch leider eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, vor allem in Neapel und hier in der Umgebung.
Ja, eben, also wir kennen das mit der Inflation, sind auch natürlich eben in Italien die Preise gestiegen, eben Mieten kaufen wird immer schwerer, jetzt hast du auch gerade gesagt mit Arbeitslosigkeit, du lebst ja inzwischen länger in Italien als ursprünglich ja in Deutschland. Hast du in all den Jahren mal irgendwann darüber nachgedacht, weil ein Gesundheitssystem ist ja auch noch so ein Thema in Italien, was ja auch nicht so einen guten Ruf hat wie das Deutsche. Hast du in all den Jahren mal darüber nachgedacht, zurückzugehen?
Also zurückzugehen würde bedeuten, dass ich komplett weggegangen bin. Ich habe bereits, als ich noch während des Studiums meine Einliegerwohnung im Haus meiner Eltern beibehalten. Das heißt, mein zweites Standbein liegt einfach in Süddeutschland. Das heißt, ich arbeite für deutsche Medien. Ich bin öfters im Jahr einfach auch nur auf einen Sprung. Bei mir zu Hause, sag ich jetzt mal. Und insofern bin ich auch dankbar für das deutsche Gesundheitssystem, dem ich nach wie vor angehöre. Das ist manchmal ein bisschen witzig einerseits, andererseits muss ich mich schwer konzentrieren, weil wenn ich in Deutschland Auto fahre, muss ich mir immer ganz vornehmen, dass ich jetzt in Deutschland bin. Und
also den Blinker, nicht die Hupe benutzen.
Ja, genau. Die Hupe auf gar keinen Fall betätigen. Und vor allem den Fuß vom Gaspedal in der Innenstadt. Also, nee, Scherz beiseite. Aber ich ermahne mich selbst immer, wenn ich in Deutschland bin. Und ansonsten ist das so, wie wenn man sich einen Handschuh anzieht, ne? Also man schlüpfte in die andere Realität und spricht dann vielleicht auch ein bisschen leiser und Italienisch ist irgendwie ein bisschen eine lautmalerische und eine lautere Sprache. Ja, man schlüpft in ein anderes Leben und in einen anderen Handschuh.
Also, aber weil du eben beruflich öfters in Deutschland auch bist durch deine Auftraggeber, hast du jetzt nie die Tendenz, dass du jetzt irgendwas vermisst, sondern du holst es dir dann wahrscheinlich, ne?
Ich vermisse einiges. Ich bin jetzt vor wenigen Tagen von Stuttgart nach Neapel geflogen und die Tasche war voll mit Maultaschen und anderen deutschen Köstlichkeiten. Auf die auch vor allem.
Aber du kriegst ja die italienische Pasta.
Ja, natürlich, aber es geht nichts gegen eine schwäbische Maultasche. Und meine Kinder, die stehen da total drauf. Also da habe ich wirklich ein Stein im Brett, wenn ich da einen halben Koffer voll mitbringe. Die kann man ja auch eingefrieren, ne? Wie die Ravioli Caprese übrigens auch, ne? Und wenn ich dann immer von Süd nach Nord unterwegs bin, dann habe ich die kapresischen Ravioli in der Tasche. Also, das ist jetzt hier ein Transfer. Ja, ich vermisse nicht unbedingt etwas, aber was ich am meisten vermisse, wenn ich in Deutschland bin, das ist das Licht, das ist der blaue Himmel und das ist etwas, also regelmäßig, wenn ich in Deutschland bin, dann fällt mir nach wenigen Tagen die Decke auf den Kopf, weil einfach der Himmel, der zieht sich nicht auf. Also ich gucke da aus dem Fenster, ich komme aus dem Haus und über mir ist diese graue Decke. Das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr belastet. Und ich war vor 2 Jahren mehrere Wochen in Berlin und ich konnte es echt nicht fassen. Also wochenlang ging dieser Himmel nicht auf.
Ich habe da 18 Jahre gelebt, ich kenne das.
Ja, gut, dann weißt du, wovon ich spreche.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wer übrigens, das wollte ich noch vorhin auch erwähnen, also weil man ja natürlich merkt, mit was für einer Passion du über diese Region sprichst, was für Geschichten du kennst, es wird bald ein Podcast oder es gibt einen Podcast und auch ein Newsletter rund um den Golf von Neapel, rund um Capri. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Wenn ich in Sachen Auswandern hier jetzt als zweitletzte Frage noch kurz einen Tipp von dir für Leute, die eben nach Italien, es ist halt immer noch eines der beliebtesten Auswanderungsländer und natürlich ja eben auch Reiseländer. Was gibst du den Leuten mit, die dahin auswandern wollen, hier und heute?
Ja, man muss es probieren, man muss ins kalte Wasser springen und dann, denke ich, stellt sich das relativ schnell heraus, ob das Schicksal diesen Entschluss unterstützt oder eben nicht. Also das muss jeder für sich herausfinden, wenn sich jemand hingezogen fühlt an einen Ort oder ja eine Gegend, dann ist das, ja, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Also ein Tipp, ja, es gibt ja heute durch die Social Media, kann man an ganz vielen Stellen andocken und dadurch, dass auch viele Italiener mittlerweile sehr, sehr gut Englisch sprechen, ist jetzt nicht unbedingt die Sprache eine Hürde und ja, einfach ausprobieren, Mut haben, ausprobieren und sich ein Zeitlimit vielleicht setzen.
Wenn wir, was dein Leben angeht, ein bisschen zum Ende hin noch in die Zukunft schauen, wir sprechen in 2 Jahren, wie sieht dein Leben aus? Also was hast du noch für Pläne?
Ich würde mich gerne auf ein paar Buchprojekte konzentrieren können. Und jetzt, wo meine Kinder zum Studieren in die Welt aufbrechen oder aufgebrochen sind, bin ich natürlich noch ein bisschen flexibler. Ich würde vielleicht gerne etwas länger in Deutschland sein, aber mir das dann auf jeden Fall auch so aussuchen, dass das Wetter für mich stimmt.
Weil nur ich bin im Sommer. Schon der,
ja, das ist, glaube ich, ja, wenn es hier ohnehin zu heiß wird, ja, einfach, ne, weil die letzten Sommer, Climate Change lässt grüßen, die letzten Sommer hier waren schon sehr, sehr happig. Also eine feuchte Luft mit 40 Grad, da kommt man dann auch gesundheitlich an seine Grenzen.
Ja, also sehr interessante Einblicke in dein Leben auf Capri und in Neapel. Es gibt natürlich auch die Bilder zu der Folge auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Wer also Bilder jetzt im Kopf hat, kann die einmal abgleichen, ob das in Wirklichkeit so aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deinen Besuch hier im Podcast. Wünsche dir einen nicht ganz so heißen Sommer auf der Insel und alles Gute.
Ich danke dir, Nicolas. Grazie mille, würden wir hier sagen. Es war mir ein Vergnügen. È stato un piacere.
Das war die zauberhafte Auswanderungsgeschichte von Stefanie Sonnentag. Für noch mehr Tipps rund um den Golf von Neapel und natürlich zur Insel Capri empfehle ich dir sehr Stefanies Instagram-Kanal. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da bekommst du viele Tipps, gerade wenn du an den Golf von Neapel reisen möchtest. Also schau da unbedingt mal vorbei. So viel für diese Woche. Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar bei Spotify zu dieser Folge. Würde mich sehr interessieren, was du darüber denkst. Oder schick mir auch gerne eine E-Mail mit deinem Feedback über die Webseite der auswandererpodcast.com. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Bis nächsten Mittwoch. Alles Gute. Ciao.